Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich, weil es ein bisschen laut, aber ich glaube, es wird besser. Ich begrüße Sie ganz herzlich heute zu unserer Weihnachtsbibelstunde am dritten Advent. Bei uns wird Weihnachten immer ein bisschen vorgezogen, weil heute die letzte Bibelstunde im Jahr ist und ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind. Und ich freue mich ganz besonders, wir haben den Eidlinger Chor schon gehört, dass ihr heute bei uns seid. Es ist einfach richtig schön, dass wir dieses Jahr wieder gemeinsam singen können, Gott loben können und dass ihr uns da so mit reinnehmt. Also vielen Dank, dass ihr heute auch extra gekommen seid. Ist sehr schön. Ja, und ich freue mich, dass wir jetzt gemeinsam Zeit haben, um Jesus zu begegnen. Er hat gesagt, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, da ist er mitten unter ihnen. Und wir sind mehr als zwei und drei und dürfen das jetzt wissen, dass er hier ist und dass er uns begegnen möchte. Und ich möchte jetzt gern noch zu Beginn mit ihm reden und beten. Jesus, ich danke dir für die Zeit, die du uns jetzt schenkst. Danke, dass wir im Frieden leben können, dass wir hier im Warmen sitzen. Danke, dass es uns so gut geht. Und ich danke dir, dass du mitten unter uns bist. Danke für deine Gegenwart. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir verstehen können, was dir wichtig ist und dass du zu uns redest, dass du uns miteinander segnest und dass einfach das, was du für uns getan hast und immer wieder neu für uns tust, dass das heute groß wird und uns auch wieder ganz neu erfüllt und wir einfach heute auch von deiner Freude wieder ganz neu erfüllt werden. Amen. Bevor ich beginne, habe ich noch einen kurzen Hinweis, das habe ich gerade vergessen. Wer nicht gut hört, der kann jetzt einfach noch gerne hier hinten zur Technik gehen. Und da gibt's eine Hörhilfe, so ein Kopfhörer, da kann man besser hören, weil es wäre schade, wenn man nicht gut zuhören kann. Also das kann man einfach sich gerne dort bei der Technik abholen. Weihnachten, das Fest der Geschenke. Ich glaube, an keinem anderen Fest wird in Deutschland so viel verschenkt wie an Weihnachten. Also mir ist zumindest keins eingefallen. Und ich würde mal gerne mit einer kleinen Umfrage starten zu Beginn. Und zwar, was denkt ihr, was denken Sie, was landet unter dem Weihnachtsbaum? Die drei meisten Dinge, wer eine Idee hat, kann es einfach mal laut reinrufen. Die Krippe, also jetzt geht es um Geschenke, was man sich gegenseitig schenkt. Die Krippe steht meistens unter dem Weihnachtsbaum, ja. Spielsachen habe ich gerade gehört, Krawatten, aha. Ein Gutschein, Zeitgutschein, ja. Schmuck, ja. Bücher, Haushaltsgeräte, Elektronik, also schon mal sehr gut. Laut Umfrage sagen 42% Körperpflege, 40% Bücher und Spiele, 35% Kleidung, Schuhe, Krawatten und was alles dazugehört. Also könnt ihr überlegen, ob das auch auf euch zutrifft. Die nächste Frage, gerade geht es ja immer darum, wird mehr ausgegeben dieses Jahr oder weniger? Was ist die Vermutung, wie viel planen die Deutschen für ihre Weihnachtsgeschenke auszugeben? Ja, wie viel Geld? Einfach mal schätzen. 300 Euro? 300 Euro ist schon mal ziemlich gut. Also 47 planen zwischen 100 und 300 Euro. 53 genauso viele wie im letzten Jahr, wie viel das auch immer war. 38 weniger und 8% mehr. Also es wird ziemlich viel für Geschenke an Weihnachten ausgegeben. Und dann noch eine spannende Frage. Wie viele Pakete wurden im November, Dezember 2021, also von diesem Jahr weiß man noch nicht, täglich ausgeliefert? 1 Million höre ich. Bietet jemand mehr oder weniger? Richtung 2 Millionen. Eine krasse Zahl. Allerdings weiß man jetzt nicht, ob das Weihnachtspakete sind und da gehören auch andere Sachen dazu. Es waren tatsächlich 785 Millionen, die letztes Jahr befördert wurden. Und was ich noch krasser finde, von diesen 785 Millionen wurde jede siebte Sendung wieder zurückgeschickt. Also man sieht, an Weihnachten läuft bei uns ziemlich viel. Weihnachten ist das Fest der Geschenke. Und weil heute Weihnachtsbibelstunde ist, habe ich mit der Schwester Brigitte geredet. Da gibt es ja auch immer ein kleines Geschenk. Und ich habe mir überlegt, was könnte ich heute schenken? Ich habe was im Internet bestellt, was verrate ich jetzt noch nicht. Aber kurz danach kam bei mir eine spannende Mail an. Und zwar stand in dieser Mail, Ihr Paket ist bald da. Und dann stand da unten, ich lese es mal vor, ich glaube, hinten kann man es nicht lesen. Hallo, wir haben gute Nachrichten, Ihr DHL-Paket ist bald da. Und im Betreff stand, Ihr Paket kommt bald, wann und wo möchten Sie es empfangen? Und bei mir hat es natürlich geklingelt, wir haben gute Nachrichten, Ihr Paket ist bald da, wo und wie möchten Sie es empfangen? Und da habe ich gedacht, das ist doch genau das, was wir an Weihnachten feiern, die gute Nachricht, das Evangelium. Nicht irgendein Paket ist da, sondern das größte Geschenk, das Gott uns gemacht hat. Jesus ist gekommen, er ist da. Und die spannende Frage, die ich mir gestellt habe, ist die Frage, die hier im Betreff steht, wann und wo möchten Sie es denn empfangen? Ist es ein Paket, wie viele andere auch, oder bin ich bereit, dieses Paket in Empfang zu nehmen? Und was bedeutet es? Und es hat mich sehr angesprochen und ich habe gedacht, das soll das Thema für heute, für die Bibelstunde sein. Bin ich empfangsbereit für das, was Gott mir mit Jesus schenken möchte? Macht es noch was mit mir? Oder sage ich alle Jahre wieder, habe ich mich eigentlich schon dran gewöhnt? Bin ich empfangsbereit? Und dazu ist mir ein Text eingefallen, ein ganz bekannter Text. Aber mich fasziniert das immer wieder. Bei der Bibel, bei den Texten aus der Bibel kann man nie sagen, kenne ich schon, abgehakt, nächster Text. Jeder Text, und ist ja noch so bekannt, kann immer wieder neu ansprechen. Und mich hat dieser bekannte Text wieder neu angesprochen. Und ich hoffe und wünsche, dass das bei euch und bei Ihnen heute auch der Fall ist. Und ich lese jetzt einfach mal Matthäus 2, die Verse 1 bis 12. Und weil das so ein bekannter Text ist, habe ich gedacht, könnt ihr einfach mal mithören, wo taucht denn da das Thema empfangsbereit sein auf oder wo könnt ihr was zu unserem Thema entdecken? Da Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten zu ihm: In Bethlehem in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten: Und du, Bethlehem im Land Juda, bist mitnichten die kleinste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre. Und er schickte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein. Und wenn ihr es findet, so sagt mir's wieder, dass auch ich komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und da ihnen im Traum befohlen wurde, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Empfangsbereit. Ich weiß nicht, ob euch schon beim ersten Zuhören was in den Kopf gekommen ist, wo die Empfangsbereitschaft eine Rolle spielt. Ja? Ich wiederhole es nochmal, dass man es durch die Übertragung hört. Herodes war nicht empfangsbereit, die Weisen aber schon. Da taucht es auf.
Maria war.
Genau. Spielt nicht nur in dieser Rolle, in diesem Text eine Rolle, die Empfangsbereitschaft. Maria war empfangsbereit. Ich habe mal drei Aspekte, die mir aufgefallen sind und wo ich gedacht habe, das gehört für mich dazu, um empfangsbereit zu sein. Das eine ist hören, losgehen und loslassen. Und ich möchte jetzt anhand dieser drei Begriffe mit euch eine Reise durch die Geschichte machen. Wir starten nochmal vorne und schauen uns an, wie das konkret ausgesehen hat und überlegen uns, was das auch für uns heute bedeuten könnte. Hören, losgehen und loslassen. Und ich lade euch jetzt ein, wir machen jetzt nicht nur eine Zeitreise, sondern auch eine Reise in eine andere Zeit. Unsere Geschichte startet sehr wahrscheinlich im heutigen Iran, in einer Stadt, die heißt heute Hamadan, oder ich weiß leider nicht, wie man es richtig ausspricht. Damals hieß die Ekbatana. Und Ekbatana, das war so die Königsresidenz der Perser, die taucht auch im Alten Testament auf. Und auch der Prophet Daniel hatte Verbindungen dorthin. Und vielleicht sah es damals so aus. Vielleicht könnt ihr noch das Licht ausmachen, das sieht man ein bisschen besser.
Versuch es, Kasper. Jeder Hinweis kann uns der Lösung ein Stück näher bringen.
Es wird ein Stern aufgehen
aus dem Lande, Israels? Israels. Aber Melchior!
Die Worte stimmen mit meinen Beobachtungen überein.
Balthasar, wenn das, was der Prophet sagt, wahr ist, könnte ein neuer Messias zu einer Zeit kommen, die wir noch erleben würden.
Ein Stern bewegt sich auf einen anderen zu, den die Römer Jupiter heißen. Und wenn die zwei nah beieinander stehen, dann...
In wie vielen Jahren wird es soweit sein?
Jahre wird es nicht mehr dauern.
Im Bibeltext erfahren wir über die Weisen, über die Männer gar nicht so viel. In der Forschung hat man sich da natürlich viele Gedanken gemacht. Manche Sachen, wie gesagt, tauchen nicht auf. Wir erfahren, dass es Weise waren, steht auch nicht drin, wie viele, und dass die aus dem Morgenland gekommen sind, aus dem Land im Osten. Und wenn man das Wort Weise übersetzt, dann heißt das auf Griechisch Magoi. Deswegen haben viele immer gedacht, das wären irgendwelche Magier gewesen. Aber Magoi, das bezeichnet auch Priester, die persischen Priester waren. Die gehörten zur Oberschicht, die waren Wissenschaftler, die waren Forscher. Und Wissenschaftler und Forscher, die zur Oberschicht gehört haben, die waren immer in Reichweite des Königs, weil die natürlich seine Berater waren. Und deswegen kann man davon ausgehen, dass diese Weisen in der Königsresidenz waren. Und das Spannende ist, dass in dieser Königsresidenz, wie gesagt, auch Daniel, der Prophet Daniel war, der Jude war. Es gab dort mehrere Juden, die dort gelebt haben, weil die verschleppt wurden aus dem Exil. Und deswegen kann man annehmen, dass diese Weisen, diese Sternforscher nicht nur eine neue Sternkonstellation gesehen haben, die ihnen verraten hat, dass der König der Juden geboren wurde, sondern dass die tatsächlich auch Texte aus dem Alten Testament kannten, die ihnen einen Hinweis gaben, wer dieser König ist. Und diese Weisen, die haben gehört. Die haben eine Sternkonstellation gesehen. Und vielleicht war es genau dieser Text, der auch im Filmausschnitt kam, aus 4. Mose 24, Vers 17. Es war viele, viele Jahrhunderte davor, da hat der Seher Biliam gesagt über den König, der kommen soll. Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht von nahem. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen. Sie haben gesehen, sie haben gehört, Gott hat in ihren Alltag reingesprochen. Und Gott redet hier auf ganz unterschiedliche Weise. Wie gesagt, hier durch eine Sternkonstellation. Bei Maria hat er einen Engel geschickt. Gott hat auch zu uns auf unterschiedliche Weise geredet. Und jeder von uns, der mit Jesus unterwegs ist, denke ich, könnte uns erzählen, wie er das erlebt hat, dass Gott redet. Und ich glaube, bei jedem von uns ist ganz unterschiedlich. Die Sterndeuter, die Sternkundigen hat er da abgeholt, wo sie es verstanden haben, in ihrer Welt, in ihrer Wissenschaft. Ein neuer Stern ist da, das hat sie nicht losgelassen. Und sie haben sich auf den Weg gemacht. Sie haben nicht nur gehört und haben gedacht, das ist nett, sondern zum Hören kam das Losgehen. Sie waren bereit. Sie wollten schauen, was es mit dieser Botschaft auf sich hat. Und auch das habe ich mal nachgeschaut, wie lange die unterwegs waren, wenn die von der Königsstadt bis nach Bethlehem gewandert sind. Also über 1600 Kilometer, man kann es erkennen, durch die Wüste. Das war nicht mal geschwind, man ist im Flugzeug gesessen und hätte gucken können, wie es mit dem neugeborenen König aussieht und am nächsten Nachmittag wieder zurück. Das war eine lange, beschwerliche Reise. Und ich kann mir gut vorstellen, auch da wissen wir nichts aus der Bibel, aber dass sie sich einige Fragen gemacht haben und vielleicht waren es gerade diese Fragen.
Ödes Wüstenland, unwirkliche Ebenen, zerklüftete Gebirgszüge und dann Jerusalem.
Sicherlich hast du eine geistige Reise gemeint, Melchior. Und nicht eine, die du tatsächlich unternehmen willst.
Du willst ernsthaft in das Land Judäa reisen?
Nein. Ich will, dass wir alle drei dorthin gehen.
Melchior, Es dauert sicher Monate, um das Land, von dem du gesprochen hast, zu erreichen. Geschweige von den Gefahren, die dort vielleicht auf uns lauern. Und das alles wegen eines Sterns? Nur weil er hell leuchtet, Melchior?
Balthasar, du wirst doch sicher mit mir kommen.
Der Stern leuchtet hier genauso hell wie anderswo auch.
Dabei hast du selbst gesagt, dass er über Judäa aufgeht.
Melchior, ja, aber ohne meine Instrumente, meine Karten.
Dann nimm sie mit.
Aber ich brauche doch auch meine Kissen, meine Polster. Und was ist mit dem Essen, das ich gewohnt bin?
Oh ja, das bist du sehr gewohnt.
Na und? Ich brauche meine Datteln, meine Nüsse, meine Gewürze. Ja, und meinen Wein, Melchior.
Wenn du noch ein zusätzliches Kamel brauchst, bekommst du es natürlich. Los, kommt mit. Alle beide.
Das sind vergeudete Monate, Melchior. Tut mir leid. Ich kann dich nicht begleiten.
Nur ein Kamel mehr?
Wenn Gott spricht und uns herausfordert zum Losgehen, dann ist es meistens so, wie wir das in dem Gespräch gerade gesehen haben. Menschlich gesehen denken wir das völlig verrückt. So eine lange Reise auf sich zu nehmen, alle Bequemlichkeiten hinter sich zu lassen, wie gesagt, man muss auf Essen verzichten, auf ein gescheites Bett, was auch immer. Eigentlich denkt man vom Verstand her gesehen, das lohnt sich doch gar nicht. Ist völlig verrückt, das ist irrsinnig. Man kann ja auch sagen, man hat den Stern gesehen, man war dabei, man hat das besondere Ereignis gehabt und gut ist. Aber wenn Gott uns ruft, wenn wir ihn hören, dann fordert er uns raus, Schritte zu tun und dann hat es Konsequenzen. Und die Konsequenzen sind es aber wert zu gehen, auch wenn die oftmals ins Ungewisse führen und man nicht weiß, wie es ausgeht und uns auch viel Mut fordern. Die Weisen waren bereit. Wir wissen auch nicht, wie viele Monate sie gewandert sind, wie viele Sandstürme sie durchlebt haben, wie viele Karawanen, Diebe oder Gefahren auf sie gelauert haben. Wird uns alles nicht berichtet, ist nicht relevant. Sie sind gegangen. Sie sind bis nach Jerusalem gekommen, die Hauptstadt von Israel. Und natürlich, wieder in der Hauptstadt, erwartet man, dass man dort den neugeborenen König finden wird. Und in Jerusalem, es wurde vorhin schon genannt, passiert nochmal das Gleiche. Die Weisen werden plötzlich zu Verkündigern. Und die Menschen in Jerusalem hören ihre Botschaft und hören damit Gottes Handeln, was Gott getan hatte. Der König Herodes hört die Nachricht, dass Weisen Kilometer weg aus dem Orient gekommen sind und dass sie sagen, ein neuer König ist auf die Welt gekommen. Und er erschrickt und ganz Jerusalem mit ihm. Wie das aussah, hätte mich auch interessiert. Es hat sich auf jeden Fall wie ein Lauffeuer verbreitet. Es gibt einen neuen König auf dem Thron. Das eins und eins kann man zusammenzählen. Zwei Könige ist einer zu viel. Die Frage ist, welcher muss den Thron verlassen? Die Situation wird für Herodes ziemlich brenzlig. Und wir könnten uns jetzt Herodes anschauen als König. Ist eine sehr spannende Person, aber ich habe ihn jetzt mal ein bisschen ausgeklammert heute. Eine Personengruppe, die vorkommt und die mich auch immer sehr ins Nachdenken bringt, sind die hohen Priester und Schriftgelehrten. Da lesen wir, dass Herodes die alle zusammentrommelte und er fragte sie und sie sollten erforschen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm zu Bethlehem in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten, und du Bethlehem im Land Juda bist mitnichten die Kleinste. Unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird mir der kommen, der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Die Schriftgelehrten und die hohen Priester sind sogar in der Lage, die Stadt ganz genau zu bestimmen, in der der König geboren werden soll. Das wussten die Weisen nicht, aber die sagen genau, in Bethlehem wird es sein. Die kannten sich bestens aus in den Schriften. Und wie sah es bei ihnen aus? Auf jeden Fall lesen wir nichts anderes. Und das Spannende ist, ich habe auch mal danach geschaut, es kommt jetzt ein bisschen drauf an, wo man sich in Jerusalem befindet und wo Jesus zur damaligen Zeit war. Knapp 8 Kilometer. Könnten wir heute Nachmittag nach der Bibelstunde einen Spaziergang machen, 8 Kilometer hin, 8 Kilometer zurück. Die Schriftgelehrten, die sich perfekt in Gottes Wort ausgekannt haben, Wir lesen von keiner Reaktion. Da springt keiner auf und sagt, was, endlich ist der Messias da, ich schließe mich euch an, ich komme auf jeden Fall mit nach Bethlehem, mich hält hier nichts mehr in Jerusalem, ich muss auf jeden Fall mal gucken, ob das stimmt. 8 Kilometer hin und zurück kann man doch wenigstens riskieren, oder? Da ist eigentlich nichts verloren, da ist man zum Abendessen wieder zurück. Die bleiben einfach sitzen. Und wir lachen da jetzt vielleicht. Mir geht's aber jedes Mal so, dass ich mir die Frage stelle, wo finde ich mich da eigentlich wieder? Wie geht's bei mir weiter? Wie oft lese ich Gottes Wort? Wie oft höre ich ihn in meinem Alltag? Und wie oft bleibe ich eigentlich sitzen? Ich kann auch Bibelstellen zitieren. Jesus ist der Retter, er ist in die Welt gekommen. Die Engel sagten, fürchtet euch nicht, der Heiland ist da. Aber wie macht sich das eigentlich in meinem Alltag bemerkbar? Jesus ist ja nicht nur der kleine Retter, der als Kind in unsere Welt gekommen ist und einmal im Jahr, weil die Atmosphäre so gemütlich ist und es halt zu Kerzen passt, dass so ein Kindlein in der Krippe da ist, passt auch ein kleines Kind gut dazu, weil die auch so süß sind, dass er dann da der Retter ist. Jesus ist jeden Tag in meinem Leben der Retter. Er ist doch jeden Tag in meinem Leben als Heiland in die Welt gekommen. Und ich frage mich das immer wieder, was für Konsequenzen hat es für mich und meinen ganz stinknormalen Alltag? Wie soll ich dich empfangen? Die frohe Botschaft, das Paket ist da, das Geschenk ist doch da. Stelle ich es in die Ecke und lasse es links liegen und denke, ja, Jesus gibt es ja auch noch, aber eigentlich muss ich alles selber auf die Reihe kriegen. Oder sage ich, nee, also wenn ich höre, was Jesus von mir möchte, das ist zu unbequem, das hat Konsequenzen für mich. Ne, kann ja sein, ich muss meinen Tag ganz anders strukturieren. Dann kann es sein, ich muss auf Dinge verzichten, die mir das Leben so schön und so bequem machen. Losgehen will ich eigentlich gar nicht. Es ist viel bequemer, sitzen zu bleiben. Hören und die Frage, die sich jeder selber stellen kann, wie sieht es bei mir aus? Diese Frage hat sich auch Paul Gerhardt gestellt. Der Chor hat es vorhin gesungen. Wie soll ich dich eigentlich empfangen? Was ist die angemessene Art und Weise? Und ich habe gedacht, das ist auch ein Gebet, das wir beten können. Die Frage, Jesus, wie soll ich dich empfangen? Was hast du mir zu sagen? Und wo ist dran loszugehen? Wo ist dran bereit zu sein, Schritte zu gehen? Zeig mir das, dass ich weiß, wie ich dir eine Freude machen kann. Die Weisen sind nicht in Jerusalem sitzen geblieben. Sie haben sich wieder auf den Weg gemacht. Die letzten 8 Kilometer sind sie gegangen, bis nach Bethlehem. Wie gesagt, wir lesen nicht, dass sonst jemand sich mit ihnen auf den Weg gemacht hat. Aber wir lesen, und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Gott führt sie weiter. Der Stern hört nicht auf zu leuchten, nicht zu strahlen, bis sie an dem Ort sind, wo das Paket, das Geschenk angekommen ist, das Gott ihnen schenken möchte. Gott führt sie. Und als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut. Im Griechischen steht da mega. Man denkt ja immer, mega wäre ein relativ neuer Begriff. Die freuten sich mit einer mega Freude. Die freuten sich riesig. Und das finde ich das Spannende, wenn wir aufstehen, wenn wir losgehen, wenn wir bereit sind, auf Gott zu hören und es umzusetzen, dann kann das heißen, wir verzichten auf was. Und auf der anderen Seite erleben wir auch, dass wir von ihm beschenkt werden. Und nicht nur ein bisschen, die wurden mit einer mega Freude beschenkt. Sie wurden hoch erfreut, schon allein als sie den Stern gesehen haben. Das eigentliche Geschenk hatten sie noch gar nicht ausgepackt. Sie gingen in das Haus und sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Sie haben Gott gehört, sie haben sich darauf eingelassen, ihm zu folgen, sie haben ja gesagt, wir sind bereit. Und jetzt kommt noch ein nächster Schritt. Wenn ich ein Geschenk empfangen möchte, dann heißt es loslassen. Wenn meine Hände voll sind, dann kann ich kein Geschenk empfangen. Ich schätze, kein dramatisch schönes Geschenk. Nachdem ich die Mail erreicht hatte mit dem Empfangsdatum, wann das Geschenk ankommt, bin ich zu uns an den, wir nennen es auch Empfang, gegangen. Und da lag das Geschenk, das Paket in meinem Postfach. Und ich habe es abgeholt. Habe aber, wie gesagt, meine Hände gebraucht, um es im Empfang zu nehmen. Mit vollen Händen geht es nicht. Das ist jetzt ein ganz banales Beispiel. Aber manchmal, finde ich, machen wir uns das in unserem Leben nicht bewusst. Wenn unsere Hände voll sind mit unseren Schätzen, dann sind wir nicht frei, um Gottes größtes Geschenk zu empfangen. Und jetzt schauen wir uns mal noch an. Ist jetzt ein bisschen Hollywood-mäßig, aber ich fand es trotzdem schön, wie das vielleicht damals ausgesehen hat.
Gold für den König der Könige.
Weihrauch für den Priester aller Priester.
Ich bringe dir Myrrhe zu Ehren deines großen Opfers.
Sie öffneten ihre Schätze und sie schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Über diese Schätze haben sich die Ausleger auch viele Gedanken gemacht. Da gibt es auch viele sehr spekulative Dinge. Jesus sagt ja, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Und ich habe gedacht, hier sehen wir die Schatzbehälter. Was haben wir denn in unseren persönlichen Schatzbehältern, die uns vielleicht daran hindern, dass wir den größten Schatz empfangen? Und das ist jetzt eine Frage, die kann man gar nicht so schnell für sich beantworten, aber ich möchte es einfach mal als Anregung mitgeben und dass wir gemeinsam uns auch nochmal klar machen, was wir in Jesus geschenkt bekommen haben. Wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Der erste Schatz war das Gold. Und Gold steht für den König. In den Psalmen wird schon angekündigt, dass der Messias einmal von den Heiden mit Gold und mit Weihrauch empfangen werden wird. Und es ist ein Zeichen dafür, dass was hier passiert, dass sich das, was Gott angekündigt hat, dass sich das erfüllt. Gold steht für den König. Und ich habe gefragt, wo habe ich in meinem Leben, in meinem Herzen eine Schatztruhe, die mit Gold gefüllt ist? Die steht für mich symbolisch dafür, ich möchte selber der König über meinem Leben sein. Ich möchte die Königin in meinem Leben sein. Ich möchte regieren. Wir sollen verantwortlich für unser Leben sein, das auf jeden Fall. Aber Jesus sagt, ich will der König deines Herzens sein. Ich will auf deinem Thron sitzen. Ich will in deinem Leben regieren. Nicht du bist der König, ich bin der König. Gib mir deinen Schatzbehälter, gib das Königsein, das, dass du selber König sein willst, ab. Wer König sein will, der strebt nach Macht. Und ich glaube, das steckt in uns allen drin. Das kann man schon bei kleinen Kindern beobachten. Ich will so machen, wie ich es machen möchte. Wir Erwachsenen, wir können uns da noch ein bisschen besser verstecken und uns vielleicht ein bisschen besser kontrollieren. Aber es passiert ganz unbewusst, dass wir Könige spielen und Könige sein wollen. Und dadurch machen wir vieles kaputt. Und Jesus sagt, ich möchte der König sein in deinem Leben, in deinem Herzen. Und ich bin der König der ganzen Welt. Ich bin der Herr aller Herren. Und vor mir wird sich einmal jedes Knie beugen. Er ist der König, der allein es wert ist, angebetet zu werden. Jesus sagt, gib mir deine Schatzkiste, dein Gold, damit du mich als König entweder zum ersten Mal oder wieder ganz neu empfangen kannst. Ich will der Herr sein, ich will die Nummer eins sein in deinem Leben. Als nächstes hat er Weihrauch geschenkt bekommen. Was bedeutet es, unsere Weihrauchkiste in unserem Leben, unser Schatz, den wir öffnen sollen? Weihrauch wurde ganz oft im Tempel verwendet für die Räucheropfer, also da wurde geopfert im Tempel, die Priester haben geopfert. Und Weihrauch steht stellvertretend für mich für den Priesterdienst. Mein Schatz, den ich in den Händen halte, meine Weihrauchkiste, die steht dafür, dass ich selber Priester sein will. Was heißt das? Priester hat die Beziehung zu Gott und den Menschen wiederhergestellt. Das war der Mittler zwischen Gott und Menschen, damit Gott und Mensch sich begegnen können. Und ganz oft, manchmal versteckt, manchmal mache ich mir das gar nicht bewusst. Wir wissen das eigentlich, Jesus hat alles für uns getan. Aber ganz schnell passiert es, dass ich denke, ich muss es doch wieder selber schaffen. Ich muss aus eigener Kraft meinen Alltag bewältigen. Ich muss aus eigener Kraft leben. Ich muss vielleicht aus eigener Kraft zeigen, dass ich ein ganz guter Christ bin, dass ich bei den anderen Anerkennung bekomme. Und manchmal denke ich selber, Mensch, so schlimm bin ich doch gar nicht. Eigentlich müsste Gott doch ganz zufrieden mit mir sein. So wie ich lebe, also wenn ich mich mit dem anderen vergleiche, würde ich sagen, schließe ich schon noch ein bisschen besser ab. Jesus sagt, nein, ich bin der hohe Priester. Ich bin der Priester und ich bleibe der Priester in deinem Leben. Und du musst nicht und du kannst nicht aus eigener Kraft gerecht werden. Er lädt uns immer wieder neu ein, lass mich der Priester in deinem Leben sein. Ich habe die Beziehung zu Gott wiederhergestellt. Ich habe alles getan. Du musst dich nicht selber abmühen, um gerecht zu werden. Ich habe dich freigesprochen und ich habe dich gerecht gemacht. Und jetzt fang nicht wieder an, mit eigener Kraft versuchen, vor mir zu bestehen zu können und gerecht zu werden. Ich habe alles für dich getan. Das hat uns Jesus geschenkt. Das dritte Geschenk ist ein ganz ungewöhnliches Geschenk. Auch in diesem Zusammenhang für einen König, Myrrhe wird geschenkt und Myrrhe ist ein Zeichen für den Propheten. Wenn man früher Menschen einbalsamiert hat, also nachdem sie gestorben waren, hat man oftmals Myrrhe verwendet. Jesus wird Myrrhe geschenkt, was heißt das? Das heißt, dass er unser Prophet ist. Und Prophet im Alten Testament ist immer ein Bild dafür, dass er der Knecht Gottes ist, der für uns leidet. Die Propheten haben unglaublich viel gelitten, weil die Botschaft, die sie von Gott ans Volk weitergegeben haben, ihnen viel Verfolgung, Hass, Unverständnis eingebracht haben. Und Jesus ist der Gottesknecht, der für uns gelitten hat. Er ist für uns zur Sünde geworden, damit wir vor Gott gerecht werden. Und ich habe mich gefragt, was bedeutet es eigentlich, wenn ich mein Schatzkästchen im Herzen mit Myrrhe bewahre und festhalten will? Und ich habe gedacht, ich kenne das aus meinem eigenen Leben. Es gibt Zeiten des Leidens, es gibt Fragezeichen in meinem Leben, Dinge, die ich an Gottes Handeln nicht verstehe, wo ich denke, warum greift Gott nicht ein? Warum kann er das zulassen? Warum erleben wir Krankheiten? Warum erleben wir Not? Warum erleben wir Krisen? Wenn wir in die Welt schauen, warum handelt Gott nicht? Und das dritte Geschenk ist für mich die Einladung von Jesus. Bleib mit deinen Fragen, mit dem, was du auch über mich nicht verstehst, mit deinem Klagen, mit deinen Leiden, mit deinem Unverständnis, mit deinen Tränen, mit deinen Zweifeln nicht allein. Ich bin der Gottesknecht, der für dich gelitten hat. Ich habe die absolute Gottverlassenheit erlebt und ich weiß, was es heißt, durch ein dunkles Tal zu gehen. Ich kenne Leiden. Ich habe es am eigenen Leib erlebt und ich gehe mit dir durch dieses dunkle Tal. Klammer mich aus diesen dunklen Zeiten in deinem Leben nicht aus. Sieht jetzt für uns nicht wie so ein Schatzkästchen aus, so eine dunkle Zeit, aber das kann trotzdem was sein, ein Bereich in meinem Leben, in den ich Gott nicht reinlassen will, weil ich ihn einfach nicht verstehe. Und Jesus lädt uns ein, sag mir deine Zweifel, sag mir deine Fragen, sag mir das, was du nicht verstehst. Ich gehe mit dir mit. Und manchmal fühlt sich das nicht so an, als ob ich durch das dunkle Tal mitgehe. Manchmal hast du den Eindruck, ich habe dich verlassen. Aber du darfst sicher sein, ich lasse dich nicht im Stich. Ich gehe mit. Öffne dein Herz gerade auch in diesen Zeiten. Ich will dich beschenken als der gute Hirte, der dich tröstet. Diese Geschenke haben die Weisen vor Jesus niedergestellt. Sie haben ihre Schatzkisten, sie haben ihr Herz geöffnet. Die Bereiche in ihrem Leben, wo sie selber der Herr sein wollen, wo sie selber alles managen, wo sie König sein wollen und sagen, nee, Jesus brauche ich eigentlich gar nicht, der will so viel in meinem Leben, ich möchte mein eigener Herr sein. Die Bereiche, wo ich versuche, aus eigener Kraft gut zu sein, vor Gott gut dazustehen. Und die Bereiche, in denen ich zweifle, in denen ich an Gott harre, in denen ich Fragen habe, in denen ich die Welt nicht verstehe, mich nicht verstehe, Jesus sagt, öffne mir dein Herz. Ich will mich dir selber schenken als König, der in deinem Leben regiert, als Priester, der die Beziehung mit Gott wiederhergestellt hat und als Prophet, der Gottesknecht, der leidet und der mit uns durch das dunkle Tal geht. Weihnachten, das Fest der Geschenke. Weihnachten ist das Fest, an dem uns Gott beschenkt, mit Jesus beschenkt. Er ist unser König, er ist unser Priester und er ist unser Prophet. Die Frage ist, was passiert bei uns, wenn wir das hören? Sind wir dann bereit und sagen, ja, ich bin bereit, ich möchte dir ganz neu mein Herz öffnen. Ich möchte das loslassen, was zwischen mir und zwischen dir steht. Und wenn ich das immer wieder aufs Neue mache, ich möchte, dass du in meinem Leben Raum gewinnst. Und ich möchte, dass das, was wir mit Geschenken machen, auch mit Jesus passiert. Wenn wir ein Geschenk bekommen haben, wie gesagt, ich habe es jetzt selber bestellt, aber ich habe das natürlich aufgemacht. Wenn ich das jetzt nicht aufgemacht hätte und den Inhalt, ja, dann kann ich zig Geschenke haben. Und genauso ist es auch mit dem, was uns Gott durch Jesus geschenkt hat. Wenn das nicht in unser Leben kommt, wenn wir das Geschenk, das, was Jesus getan haben, nicht für uns persönlich nehmen, dann hat es keine Konsequenzen für uns. Jesus lädt uns ein, pack das aus, was ich dir schenken will. Und dann werden wir erstaunt sein, wie reich wir beschenkt sind. Und ich glaube, ich und wahrscheinlich manch einer von uns hat es noch gar nicht kapiert, was wir alles mit Jesus geschenkt bekommen haben. Die Schachtel ist leer. Ich habe mit dem Geschenk was gemacht. Und zwar habe ich mir gedacht, wir hören ja relativ viel. Und ich bin ein Mensch, ich höre viel, aber ich möchte auch nicht, dass die Dinge einfach wieder wegfliegen. Nachher trinken wir Kaffee, wir reden, wir begegnen uns, das ist alles sehr schön. Und heute Abend denkt man, was war eigentlich in der Bibelstunde? Der Chor hat gesungen, ja, aber kommt gleich wieder das Nächste. Und deswegen soll das Geschenk, das ihr bekommt, eine Erinnerung sein und gleichzeitig eine Einladung und ein symbolisches Geschenk. Und wen das anspricht, der darf sich gern eins nehmen. Wer sagt, oh, ich habe genug, also ich mag auch keine so Geschenke, die man wohin stellt, die einfach verstauben. Bei mir ist immer gut, wenn man es irgendwie praktisch anwenden kann. Das Geschenk, das ist auch irgendwann mal aufgelöst, sage ich mal. Aber es ist ein Symbol und zwar sind es solche Kerzen, Herzkerzen. Und ich habe gedacht, die kann man sich einfach mitnehmen und heute Abend oder nächste Woche einfach mal anzünden und sich die Frage stellen, wie sieht denn es bei mir aus? Wie kann ich Jesus empfangen? Und wo gibt es vielleicht in meinem Herzen Schätze, die mich daran hindern, den größten Schatz, das, was Jesus mir schenken will, in Empfang zu nehmen und es auszupacken? Wo ist es dran, wieder neu zu hören oder nicht sitzen zu bleiben und denken, weiß ich schon, nette Sache? Wo ist es dran, loszugehen? Und vielleicht weiß man das gar nicht. Paul Gerhardt hat es in seinen Worten gesagt, das würden wir heute nicht mehr so sagen, o Jesu, Jesu, setze mir selbst die Fackel bei, damit, was dich ergötze, mir kund und wissen sei. Was sagt er? Jesus, mach mir ein Licht an, zeig's mir, dass ich kapiere, mit was ich dir eine Freude machen kann. Zeig's, wo ich an eigenen Schätzen festhalte, wo es dran ist, die dir zu bringen und die zu öffnen. Lass mich wieder neu von dir und von deiner Liebe überwältigt sein und von dem Riesengeschenk, das ich in dir bekommen habe. Und ich habe gedacht, Fackeln würden den Rahmen sprengen, deswegen ist es ein Herz, das man anzünden kann. Das brennt auch und zum Nachdenken reicht es auch. Und wie gesagt, danach kann man es entsorgen oder keine Ahnung, was man noch daraus machen kann. Und für den, der nach dem Kaffee und den Gesprächen alles vergessen hat, habe ich ein kleines Kärtchen. Da sind einfach nochmal die drei Punkte drauf und die erste Strophe von dem Lied als Gebet, wie soll ich dich empfangen? Und es ist einfach eine Einladung und ein Geschenk, sich nochmal dafür Zeit zu nehmen, mit Jesus ins Gespräch zu kommen und sich an dem zu freuen, was wir in ihm geschenkt bekommen haben. Und wir singen jetzt nochmal gemeinsam mit dem Chor die ersten beiden Strophen von Wie soll ich dich empfangen? Und nebenher werden ein paar Schwestern einfach die Geschenke verteilen und wer will und genau kann sich gerne eins mitnehmen. Euch jetzt eine ganz gesegnete Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr. Und
weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.